Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wer das Gemeindeblatt gelesen hat, weiß, dass wir heute einen recht bekannten Text haben. Ich glaube, nach dem Vaterunser dürfte der Text der zweitbekannteste sein. Aber vielleicht wird er uns heute noch bekannter oder wir finden Dinge drinnen, die wir bisher nicht so beachtet haben. Mir ist auch diese Woche so gegangen, allerdings auch nochmal beim anderen Text. Aber wollen wir ihn erstmal lesen und ich möchte mit einem Beispiel auch anfangen. Es waren zwei Taucher, zwei Marinetaucher, Militärtaucher, die mussten ein versunkenes Schiff, also ein Wrack, untersuchen. Sie tauchten hinunter und als sie angekommen sind, sind sie durchs Schiff und einer dieser beiden blieb hängen im Schiff, sodass er sich nicht mehr losmachen konnte. Jetzt hatten die, anders als normale, die Möglichkeit, dass man vorne an der Brust so einen Verschluss hatte, wo man eine Sauerstoffflasche einklinken konnte. Und das tat dann auch der andere, der frei war, er tat es und konnte auftauchen und Hilfe holen. Der andere, der hängen geblieben ist, war quasi abhängig von der Sauerstoffzufuhr, von der Luft, die er bekommen hat, von dem Verschluss, von dieser Verbindung zwischen ihm und der Sauerstoffflasche. Ihr wisst ja, das geht relativ schnell, dass man erstickt. Ein paar Minuten, dann ist der Mensch tot. Da möchte ich gerne mal drauf zurückkommen, weil ich glaube, dass auch wir Sauerstoff oder Luft brauchen oder das heißt ja eigentlich Geist, den Geist Gottes, einmal um zum Leben zu kommen, aber auch Leben zu erhalten. Jetzt möchte ich den Text lesen für heute. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 20. Und bitte, dass wir gut aufmerken, auch wenn wir schon mal gehört haben oder glauben, ach, kenne ich schon, weiß schon Bescheid, ist mir schon alles bekannt. Lukas 2, Vers 1 bis 20. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ja, konntest du etwas mitverfolgen? Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus. So beginnt hier die Beschreibung von Lukas. Und er sagt ja ganz am Anfang von seinem Evangelium, von dem Lukas-Evangelium, dass er allem genau nachgegangen ist und es untersucht hat. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, ob es auch sich so verhalten hat. Ja, der ganze Erdkreis sollte erfasst werden, heißt es in Vers 1. Das ist nichts Neues. Die Politik oder der Staat, er braucht Geld. Und das war auch damals so. Ja, das war also eine Erfassung für die Steuer. Wie viel Steuer kann ich erheben, wie viel Steuer kann ich bekommen von dem Volk? Und ich glaube, das ist heute das Gleiche wie damals. Grundsätzlich ist das nicht toll, wenn wir Steuern zahlen. Also wir zahlen, also ist meine Erfahrung, nicht unbedingt gerne Steuern. Ich habe keinen gefunden, der mal gesagt hat, super, ich kann jetzt ein paar tausend Euro mehr zahlen. Nur, der Befehl kam von diesem Kaiser. Alle Welt musste erfasst werden, auch in Israel, im Volk Juda, mussten die Leute sich erfassen lassen. Und auch Josef natürlich. Josef und Maria. Deswegen heißt es hier in Vers 3, es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt, das heißt dort, wo er geboren worden war. Ja, da musste er hingehen und dann wurde er aufgenommen ins Register. Was ist das eigentlich für eine Situation gewesen, als unser Herr geboren worden ist? Es hat doch in Kapitel 1 Zacharias in seinem Lobpreis ganz was anderes gesagt. Im Lobpreis sagt Zacharias in Lukas 1, 68, dass der Gott Israel sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat. Und wenn du in Vers 71 liest, dann sagt er nämlich ganz genau, was er darunter versteht. Das sagt nicht Erlösung von unserer Sündenschuld oder Errettung zum Himmel. Da steht, also Erlösung, Vers 71 heißt Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Und Vers 74 sagt er nochmal, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm, also Gott, dienen sollen. War das damals so? Hat er da in die Zukunft geschaut, Zacharias? Ja, einerseits ja. Einmal ja, die waren nicht errettet. Wer herrschte in Israel? Wer herrschte dort in Jerusalem? Das waren die Römer. Genau, der römische Kaiser. Wenn der was angeordnet hat, musste es befolgt werden. Da gab es kein langes Reden. Aber die Hoffnung der Frommen in Israel war doch, dass sie mal frei sind, aber auch frei von außen, von den Feinden, damit sie Gott dienen können, befreit dienen können. Ja, denkt ihr mal zurück an die Zeit, als das Volk in Ägypten war, da hat sie Gott herausgeführt. Erst dort konnten sie ihren Gottesdienst haben, nicht während sie in Ägypten waren in Knechtschaft. Und das war die Hoffnung. Aber der Zustand des Volkes war jetzt noch anders. Sie waren Knechte in ihrem eigenen Land. das Gott ihnen einst gegeben hatte. Und der Ertrag des Landes, wem gehörte der? Ja, den Herrschern, die Gott über sie gesetzt hatte. Ein paar hundert Jahre vorher drückt es Nehemia so aus. Damals waren sie unter der Herrschaft der Perser. Das sagt Nehemia in Kapitel 9, Vers 36 bis 37. Das lese ich euch vor. Siehe, wir sind heute Knechte. Ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Das war das Gebet des Nehemia. Steht so in der Bibel drin. Ah, was ist denn der Gedanke Gottes gewesen? Den greift Nehemia auf. Wir sollen freie Menschen sein, befreite Menschen, auch äußerlich befreit. Wir wollen nicht mehr arbeiten, damals für die Perser oder vielleicht Zacharias hätte dann gesagt, für die Römer, weil das, was sie erwirtschaftet haben, mussten sie dann abgeben. Da war nichts. Und von wegen Freiheit beim Feiern im Tempel, das ging auch nicht einfach. Da musste man die Erlaubnis einholen von den Besatzern. Aber das Gebet hieß doch, Gott hat sein Volk besucht. Und das stimmte. Und deswegen die große Frage, kann eigentlich der Herrscher dieser Welt, wer auch immer das jetzt ist, heute ist vielleicht nicht mehr der Kaiser in Rom, weiß nicht mehr, wen wir jetzt nennen würden als den, der in der Welt das Sagen hat, aber es wird mal so ein Herrscher kommen, der das Sagen hat und dem wird der Jesus dann persönlich gegenüberstehen. Aber erstmal schaut so aus, du kannst nichts machen. Gott hat wegen der Sünden des Volkes jetzt diesen Fremden, diesen Kaiser bestellt und Josef muss gehorchen. So schaut's aus. Vers 4 heißt es, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Und dann wird es begründet, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Ja, Josef kam also ursprünglich nicht aus Nazareth, das lesen wir hier, sondern aus Bethlehem, aber er lebte zu dieser Zeit in Nazareth und war von Beruf Zimmermann. Hat Gott jetzt irgendwas verkehrt gemacht oder ist das Gebet vom Zacharias verkehrt? Ist Rom wirklich stärker als Gott? Wir werden sehen. Also er geht jetzt, Vers 5 heißt es, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Und es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Bis dahin heißt es, der Kaiser in Rom befiehlt, Josef muss gehorchen. Josef muss also von Nazareth umziehen nach Bethlehem, zumindest für einige Zeit. Und nicht nur das, er muss seine Frau mitnehmen, die ist hochschwanger. Aber ist es nicht doch so, dass Gott den römischen Kaiser benutzt hat? Dass nicht der Kaiser Augustus das Sagen hatte, sondern letztendlich Gott diesen Kaiser mit eingebaut hat in seinen Plan. Warum denke ich so? Weil der Prophet Micha schon einige hundert Jahre vorhergesagt hat, wo der Retter, der Messias, geboren werden sollte. Micha 5, Vers 1, manche kennen es vielleicht auswendig, da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Du, Bethlehem Ephrata. Ich weiß nicht, ob Josef so einfach auf den Gedanken gekommen wäre. Hey, er wusste ja schon, dass der Retter Jesus jetzt in Maria war. Der wuchs da heran. Ich weiß nicht, ob er an die Stelle gedacht hat, wenn stimmt, Der muss ja eigentlich in Bethlehem geboren werden. Ich weiß es nicht, steht nichts da. Aber Gott wusste es. Und Gott benutzte den Kaiser, dass er jetzt sich bewegen musste von Nazareth weg hin nach Bethlehem. Nebenbei, Ephrata, das ist ein anderes Wort für Bethlehem, ist das gleiche. In 1. Mose 35, Vers 19 wird direkt gesagt, dass Bethlehem Ephrata ist. Also es sind nicht zwei Orte, es ist ein Ort, aber wird halt mal mit dem Namen, mal mit dem Namen her bezeichnet. Und noch auf etwas hat Gott aufgepasst. Das ist für unser Leben wichtig. Aber jetzt erstmal hier bei Josef und Maria, da heißt es, die Geburt des Herrn geschah nicht auf dem Reiseweg. Hätte man sich denken können, jetzt wird es mit Strapazen abgehen. Ist nicht so einfach. Da kann es vielleicht dazu kommen, dass das Kind eher kommt, oder? Also bei so einer Reise, ja, aber hey, dann hätte der Herr nicht in Bethlehem geboren werden können, sondern irgendwo auf dem Weg. Wäre die Verheißung hinfällig gewesen? Nee, konnte nicht passieren. Es heißt auch so schön, während sie dort waren, also angekommen waren in Bethlehem, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Ah, so den Gott. Wenn die Zeit gekommen ist, dann wird entsprechend gehandelt, wie ich es schon gesagt habe. Macht uns das froh? Ich denke schon. Hey, wir haben einen Herrn, den kann doch nicht mal irgendein großer Herrscher auf dieser Welt durcheinander bringen in seinem Plan. Wenn der einen Plan hat, dann verfolgt er den und er wird auch eintreten, egal wie sich die Menschen dagegen anstrengen. Oder egal, was ich über mich als Christ denke. Ja, wir haben es mal vorher gehört, wir sind vielleicht manchmal arm und schwach und noch viel mehr, aber unser Herr ist groß und stark und der weiß, wo es hingeht. Auch in unserem persönlichen Leben. Er weiß, was gut ist für uns und das wird er uns auf jeden Fall geben. Er wird uns kein Gutes mangeln lassen. Werfen wir mal einen Blick auf die Zukunft. Wir sind ja immer relativ gegenwartsbezogen, häufig jedenfalls. Gut, wir können auch über die Zukunft Angst haben, ich hoffe nicht. Aber vieles spielt sich doch in der Gegenwart ab. Und deswegen schauen wir mal in die Zukunft. Was wird denn passieren, wenn der Herr Jesus noch einmal wiederkommt? Damals kam er als Kind auf die Erde. Wann werden sich der dann herrschende Regent oder Weltherrscher, wann werden sich die eigentlich persönlich begegnen? Es gibt eine Konfrontation, weil der sich gegen Gott und gegen seinen Sohn stellen wird. Der Herr Jesus wird aus dem Himmel, da füge ich jetzt hinzu, zusammen mit uns, kann ich das mal ganz konkret sagen, zusammen mit dir, wenn du gläubig bist, da bist du mit dabei. Hey, das Beste ist, dass wir ja nicht außen vor sind und einfach nur von Ferne zuschauen mit dem Fernglas, wie in der Oper. Das sind wir mit. Da kommt er aus dem Himmel und begegnet diesem schlimmen Herrscher. Die Bibel nennt ihn das Tier. Oder eigentlich müsste man sagen, die Bestie. Der die Gläubigen verfolgt, der sie alle ausrotten möchte, der will angreifen, die noch gläubig sind und natürlich damit auch den, der im Himmel ist, nämlich den Herrn Jesus. Und dann sagt der Herr Jesus, stopp. Vielleicht sagt er es nicht in Worten, aber es ist ein Stopp. Da heißt es nämlich in Offenbarung 19, Vers 20 von dieser Bestie, von diesem Tier, von diesem Weltherrscher, diesem Menschen, das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, das ist der Antichrist dann, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Diese beiden mächtigen Menschen, die sich eingebildet haben, ich könnte Gottes Plan durcheinander bringen, ich könnte die Gläubigen ausrotten, ich habe alle Macht. Die werden da einfach in den Feuersee geworfen. So steht es hier. Die alte Schlange, der Teufel, der Satan, so wie er hier genannt wird, wird dann für 1000 Jahre gebunden werden und wird die Völker nicht mehr verführen können. Gott wird sein Friedensreich aufrichten auf dieser Erde. Und ich glaube, dann wird endgültig das, was Zacharias in seinem Lobpreis gesagt hat, erfüllt sein. Wie es heißt, Errettung von unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienen ohne Furcht. Dann wird es komplett erfüllt sein. Freust du dich auf diese Zeit, wenn es auf der Erde kein Leid mehr gibt? Wenn auf der Erde der Name Gottes nicht missbraucht wird? Oder wenn, dann wird er sofort bestraft? Dass Menschen, sogar Völker, gehen nach Jerusalem, um Gott anzubeten? Das macht Gott. Und das ist auch gar nicht aufzuhalten. Das ist sein Plan, das sagt er in seinem Wort an vielen Stellen, dass dieses Volk einmal in Frieden im Lande, das er ihnen gegeben hat, wohnen wird. Wie er das macht, ist dann eine große Geschichte, die reicht für eine Predigt sicher nicht, aber er wird es tun. Ja, mein Blick in die Zukunft, wie ist es denn jetzt hier? Wir haben einige wichtige Personen, ich glaube, das Wichtigste wird sogar am Ende genannt, das Kind, das in Windeln gewickelt in der Krippe liegt. Aber es kümmern sich ja auch noch welche um das Kind. Einmal Josef, von dem möchte ich was sagen. Josef von Galiläa, also der ursprünglich aus Nazareth in Galiläa kommt, bei ihm sehe ich zwei Dinge, Glaube und auch Gehorsam. Er war Ziehvater von Jesus. Woher kommt eigentlich dieser Josef? Und da hat Lukas uns natürlich was Wunderschönes mitgegeben. Und zwar in Kapitel 4 steht etwas. Ich muss da vorgreifen. Kapitel 4, Vers 23. Da heißt es, als Jesus öffentlich auftrat, also 30 Jahre später, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann, öffentlich aufzutreten. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und jetzt fängt es an wie ein Geschlechtsregister, das nach oben läuft. Schaut mal in Vers 31, da heißt es dann, er war des Nathan und des David. Also der König David ist hier gemeint. Der hatte einen Sohn, der Nathan hieß. Und dann, wenn ihr weiter das verfolgt, landet ihr bei Vers 38. Da heißt es dann, er war des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Ich habe es eigentlich erst auch nicht ganz glauben können, dass am Ende der ganzen Linie eigentlich Gott steht. Also griechisch heißt es tu Enos, tu Seth, tu Adam, tu Theo. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt plötzlich ganz was anderes bei Gott. Ja, weil es einfach um die Abstammung geht. Es ist nicht eine Zeugung, so wie es auf natürliche Weise passiert. Es ist, von wem kommt der her? Von wem stammt er ab? Ja, man meinte, Josef ist der Vater. So haben die Leute das damals jedenfalls verstanden oder verstehen wollen. Aber das war nicht richtig bei Jesus. Der Vater war wirklich Gott. Aber warum ist dann Adam von Gott? Ganz einfach. Gott hat Adam geschaffen. Er hat ihn nicht gezeugt, er hat ihn geschaffen. Aus Ton von der Erde. Und dann blies er ihm den Hauch Gottes ein. Der Geist Gottes machte Adam lebendig. So wurde der erste Mensch gebildet. Bei Jesus war es ein bisschen anders, aber doch ähnlich. Wichtig ist es für Lukas deshalb, um zu zeigen, dass rein rechtlich gesehen Jesus aus der Linie Davids kommt, aber noch mehr, nicht nur von Israel, sondern eigentlich von Gott oder von Adam dann, ne, herkommt. Er ist für alle Menschen, nicht nur für Israel. Wir haben doch gelesen, das Lukas-Evangelium ist an Theophilus gerichtet, ein Heide. Lukas war selber ein Heide. Und jeder, der als Heide das Evangelium gelesen hat, musste sich fragen, ja, ist schön und gut, dass so viel über Israel drin steht. Aber was ist jetzt meins oder was betrifft mich jetzt dann? Dass das Volk mal gerettet sein wird, frei von den Feinden, ist ja schön. Aber da gehöre ich doch nicht dazu. Also, und da zeigt Lukas so schön die Abstammung bis auf Gott führt es hin. Da gehört jeder Heide dazu, da kann sich kein Mensch ausschließen. Christus stammt quasi von Adam und von Gott ab, auf der einen Linie, ja? Er war Mensch wie du und ich, er war nicht anders. Er hatte ein Herz, er hatte eine Lunge. Das war nicht irgend so ein Geisteswesen. Und interessant, Josef, aber auch Maria dann natürlich, sie gehorchten, glaubten Gott. Wie war es denn bei den ersten Jüngern? Die hatten damit auch irgendwo zu kämpfen, ne? Also wenn du jahrelang so aufgezogen wirst, wir sind das auserwählte Volk, eigentlich die Verheißungen gehören nur uns, die anderen kommen nur am Rande vor, denkst du vielleicht mal so? In Johannes 1, Vers 45, da sagt Philippus zu Nathanael: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Ja, der kannte den Herrn Jesus ja noch nicht. Der war damals genauso in der Meinung, Josef ist der Vater. Dann sagt Nathanael noch, nächsten Vers dann, 46, Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das hat mir auch geholfen. Wenn du mal Jesus bezeugen sollst, was sollst du denn eigentlich sagen? Dir ist es wichtig geworden. Der andere versteht nicht viel davon. Aber hier sagt Philippus, glaube ich, ganz richtig, komm und sieh. Also komm, schau dir Jesus an. Lesen wir mal in der Bibel, wie sich das wirklich verhält. Und an anderer Stelle, da heißt sogar, das sagen dann die Leute, die Juden, die vermeintlich Jesus kannten, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Da sehen wir nebenbei, dass der Josef und Maria später auch noch andere Kinder hatten. Und dann heißt es, und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? War keine kleine Familie. Das wird durchgerechnet, das sind ja dann mindestens 7 Kinder mit Jesus. Das dachten die Menschen damals. Aber wir wissen genau, dass es nicht so war. Dass nämlich Gott dieses Kind hineingelegt hat in Maria. Dass der Heilige Geist, dass es von Gott gezeugt, vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Nicht von Josef. Das finden wir bei Josef. Der hat dem vertraut. Das war für ihn wohl nicht leicht. Der musste sich wohl einiges anhören. Haha, schau an, deine Verlobte hat sich ein Kind andrehen lassen. Jetzt musst du Not heiraten. So etwas könnte ich mir in etwa vorstellen. Ihr habt vielleicht bessere Fantasie, wie das vielleicht früher gewesen ist. Das haben die Menschen damals so gedacht. Aber was mich beeindruckt bei Maria, ist, dass auch sie Glaube hatte, dass sie gehorsam war, dass sie mutig war. Das war nicht so einfach. Die wusste ja vorher auch nicht, wie es ausgeht. Du stehst davor, so wie es uns oft geht. Ja? Wir stehen vor einer Prüfung und sagen, Herr, das geht gar nicht. Wie sollen wir das schaffen? In eigener Kraft geht das nicht. Ich kann das keinem erklären. Was soll ich denn da evangelisieren, wenn ich das erzähle? Da fehlen mir die Worte. Das ist bei der Maria bestimmt genauso gewesen. Ob sie da viel drüber reden wollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es in Vers 7, sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ja, nicht nur das Problem mit den Leuten um dich herum, jetzt ist auch kein Platz mehr dafür. Josef, Maria und vor allen Dingen für das Kind. Dabei hatte sie sich ja gefreut, sie hat ja auch einen Lobpreis ausgesprochen. Und wo hatte der seine Quellen her? Dieser Lobpreis von Maria, wo kam das eigentlich her? Gleich nachdem die ersten Menschen gesündigt hatten, in 1. Mose 3, Vers 15, hat sie Gott nicht einfach fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Er hat ihnen eine Verheißung mitgegeben. Und da sagt er zu der Schlange, also Gott sagt zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, also der Same der Frau, der Nachkomme, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das war eine Verheißung. Der Nachkomme von Eva wird den Feind Gottes mal vernichten. Und auch in Israel, die das Wort Gottes kannten, da war doch der Wunsch von jungen Frauen, vielleicht bin ich diejenige, die mal den König Israels gebären wird, der dann diesen Feind Gottes besiegt. Bin es ich? In Daniel 11, Vers 37, da wird gesprochen von der Sehnsucht der Frauen. Ja, da ist das Volk schon in Gefangenschaft. Und jetzt warten wir sehnsüchtig, wer von unseren Mädels, wenn ich es mal so sagen darf, wird denn den Retter zur Welt bringen? Wer ist also dann die Mutter dieses Retters? Es war nicht Eva. Eva hat sich gedacht, ja, Kain, ah, der ist es. Und dann kam Abel. Schon der Name sagt, dass er eigentlich nicht viel ist. Und Kain erschlägt den Abel. Kain wird es wohl nicht sein, der Schlange den Kopf zertritt. Abel ist tot, aber dann kam Seth, aber er war es auch nicht. Und so viele, viele hunderte von Jahren war die Hoffnung da, die Sehnsucht. Vielleicht bin ich die Frau, die den Retter gebären wird. Ja, wer war es dann? Maria. Maria, noch nicht verheiratet, wurde die auserwählte Frau, die Gott auserwählt hat. Und wenn wir dann anschauen, wie sie reagiert hat, dann glaube ich, gab es wohl keine bessere Wahl für Gott. Ich glaube, das war die beste Wahl. Und sie wurde auch nicht zufällig auserwählt. Sie war fromm, gläubig, gehorsam, mutig und sie kam aus dem Haus Juda. Auch das war wichtig. Matthäus 1, Vers 20 sagt es nochmal so schön, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Schließt Josef ganz deutlich aus als Vater. Er war der Ziehvater, aber nicht der, der gezeugt hat. Und auch das wurde erfüllt, was in Jesaja 7, Vers 14 steht. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Also Immanuel heißt Gott mit uns. Und vielleicht hast du bisher zugehört und gesagt, Mensch, ist das schön. Da hast du einen gläubigen Vater, da hast du eine gläubige Mutter. Ja, Jesus hatte doch die idealen Verhältnisse. Denkst du vielleicht, ja? Bist vielleicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ach, dann sagst du vielleicht anders in einer gläubigen Familie. Ach, immer wird von Jesus geredet. Wenn du nicht gläubig bist, muss ich auch in die Kirche mitgehen. Und vieles, vieles muss ich auch tun. Gefällt mir gar nicht, dass meine Eltern gläubig sind. Und wie gesagt, du hast vielleicht ungläubige Eltern auf der anderen Seite und sagst, Mensch, so schön, hätte ich das doch auch mal, gläubige Eltern. Verstehe dich. Jesus hatte gläubige Eltern, aber du siehst auch die Schwierigkeiten, die sich damit ergeben haben. Ein ganz harter Vorwurf an Jesus selbst war, als er erwachsen war, als er predigte, als er verkündigte, Johannes 8, Vers 41, da sprachen sie zu ihm, wir, die Pharisäer, wir sind nicht unehelich geboren. Hört ihr mal den Vorwurf an. Wir nicht. Du schon, quasi. Wir sind nicht unehelich geboren. Die haben nie verstanden, was das Wunder seiner Geburt war. Und schmeißen sie ihm hier vor. Und sie sagen sogar, wir haben einen Vater und das ist Gott. So ungefähr. Also glaub nicht, dass jemand, der in einem gläubigen Elternhaus ist, es so viel leichter hat wie du. Die Schwierigkeiten sind anders, ja. Aber Schwierigkeiten sind auf beiden Seiten. Und es kann ja auch noch werden, wenn du betest für die Eltern, dass sie zum Herrn finden, was ich hoffe. Ja, was bewegt uns noch? Wir haben es gesehen. Am Ende von Vers 7, es war kein Raum in der Herberge. Es waren wenige Menschen, wo Platz war für den Herrn Jesus. Ganz konkret, den ersten Platz hier auf Erden hat er eingenommen in Maria. So ist es. Ja, wir haben ja heute die Rebekka gesehen, die war vorher auch mal in ihrer Mama. Und so war es bei dem Herrn Jesus auch. Er hatte auch Raum bei seinem Ziehvater, bei Josef. Der war damit einverstanden, sich um das Kind zu kümmern. Maria hat vielleicht so formuliert, ich bin bereit, dieses Kind auszutragen. Und Josef, ich bin bereit, Ziehvater für dieses Kind zu sein. Und jetzt komme ich auch zu der Frage natürlich, die sich uns stellt. Haben wir Raum für Jesus? Raum, geben ihm Platz, nehmen Zeit für ihn, lesen sein Wort, beten. In einem Lied singen wir immer, hast du keinen Raum für Jesus? Und das ist die wichtige Frage. Dann wird es schwierig. Wo soll denn der Jesus dann hingehen? Ich bin froh, dass Maria und Josef Raum hatten, aber ich wünsche mir natürlich, dass bei allen, die heute hier sind, der Platz für ihn ist. Ja, und wenn kein Platz da ist, dann findet Gott doch immer wieder Menschen, die gerne in der Nähe, in der Gegenwart des Herrn sind. Da heißt es ab Vers 8, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Also Engel, das haben wir schon gehört, das sind nicht diese putzigen Wesen, diese kleinen Kindelein, die da wenig bekleidet irgendwo hingemalt sind, vielleicht noch mit Flügeln dran. Hier fürchten sich die Hirten und ich glaube, es ist immer so, wenn wir Gott begegnen, der Herrlichkeit Gottes, denn von der wird hier ja auch geredet, da ist nicht gerade die erste Reaktion nur Freude, da ist auch Furcht da. Gott ist nicht irgendein Hampelmann. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Warum haben die Engel, oder warum hat der Engel und dann die himmlischen Herrscher, warum haben die gerade die Hirten ansprechen können? Was ist das Kennzeichen von Hirten? Ja, dass sie hüten können, dass sie ein Herz für die Herde haben. Nebenbei waren sie auch noch eine der verachtetsten Berufsgruppen damals. Aber Hirten als solche, sie haben ein Herz für ihre Tiere, für andere. Also. Und es ist so schön, die Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, hunderte Jahre vorher, als Gott mal Platz nahm mitten im Volk Israel, da konntest du nicht jederzeit zu Gott kommen, in seine Gegenwart gehen. Das war nur einmal im Jahr und dann auch nur der hohe Priester. Es wurde gewarnt, komm bloß nicht in die Nähe, weil du kannst sterben dabei. Also es war nicht einfach so, ohne, jetzt gehe ich da mal rein. Ja, und die Wolke Gottes war dann über der Hütte. Die Herrlichkeit Gottes, die Schechina. wie ganz anders, wie, also wie großartig ist es hier. Hier sind Hirten, also du sagst einfache Menschen, und Gott naht sich ihnen und die überleben das. Sie dürfen sich das anhören. Sie dürfen hören, der Retter, er ist geboren. Das heißt für mich schon damals, möchte Gott ausdrücken, kommen darf jeder. Die Frage ist, ob er will, ob er Raum hat für ihn, für den Sohn Gottes. Da wird noch was von einem Zeichen gesagt. Es heißt, das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Ja, die Könige der Welt, so wie Herodes, die haben natürlich erwartet, da kommt ein König, da ist viel Prunk, da ist viel Pomp, da ist was Großes, was Besonderes, was für die Augen, vielleicht auch für das Ohr. So hätten sie sich das vorgestellt. Aber das Zeichen war anders. Ein Kind war es. Ganz normal in Windeln und sogar noch in der Krippe. Aber das Besondere für die Hirten war nicht, dass da nicht genug Prunk da war. Das Besondere war, sie haben es gesehen. Sie durften es sehen. Den Retter, den Herrscher der Welt. Die Frage bleibt wieder, haben wir Raum für Jesus? Wollen wir das sehen, was Gott uns zeigt? Und dann heißt es auch, plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Dass Gott an Menschen Wohlgefallen hat, das ist das Großartige. Das steht so da. Das ist auch heute so. Jeder, der zu ihm kommt, dem er neues Leben schenkt, den er zu seinem Kind macht, an dem hat Gott Freude. Wie ein Vater an seinem Kind. Darf man auch mal das Umgekehrte abfragen? Wie ist es bei uns? Haben wir an Gott Freude? Haben wir an ihm Wohlgefallen? Wir werden sehen, wie es bei den Hirten ausgeht. In Vers 15 heißt es dann und weiter, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückkehrten, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Ach, wie so anders sind die manchmal. Die gehen sofort los. Die lassen sie nicht Zeit. Die sagen, lass uns erst mal aufwärmen. So kalt ist da auf dem Feld. Ist ja schön, was wir gehört haben. Und dann vergessen sie es vielleicht oder es kommt irgendwas dazwischen. Sie gehen so eilends los und sie finden. Wie sagt Gott in seinem Wort? Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Also wenn uns manchmal geantwortet wird, ja Gott, ich habe noch nie gesehen. Ja, hast du ihn auch schon mal wirklich mit ganzem Herzen gesucht? Er will sich doch finden lassen. Die Hirten sind wieder ein Beweis, dass Gott zu seinem Wort steht. Sie finden Maria, Josef und das Kind. Und sie werden jetzt zu Zeugen. Zu Zeugen von diesem Kind. Gott kann scheinbar nicht zu dem ganzen Volk reden, ja. Die haben keinen Platz, die haben keinen Raum. Es geht so durcheinander, man muss sich erfassen lassen. Und außerdem, das sind irgendwie Fremde aus Nazareth, wer weiß. Fangen wir bis besser nichts mit denen an. Da heißt es in Vers 17, nachdem sie es aber gesehen hatten, also das Kind, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ja, auch oft die Reaktion. Du bist so ganz anders wie die anderen. Komisch, was machst du eigentlich? Dass du so anders bist. Was, du glaubst an Gott? Die Hirten, die können nicht anders, als das weiterzusagen, was sie gehört haben. Sie hatten eine Botschaft zu verkündigen. Und das Schöne ist, wir haben eine Botschaft, die noch viel, viel großartiger ist. Wir wissen jetzt, der Herr Jesus ist gestorben und auferstanden. Und jetzt ist auch meine Frage nochmal da, von dem Anfangsbeispiel. Stell dir vor, du wärst der Taucher, der sich da im Wrack verheddert hat. Dem anderen signalisieren, ich brauche Hilfe, ich brauche Atem, ich brauche Sauerstoff, ich brauche das, was zum Leben notwendig ist. Wenn du das gegenüber dem Herrn Jesus machst, wenn du ihm deine Sünden bekennst und ihn in dein Leben aufnimmst, dann schenkt er dir neues Leben, das nicht vergeht. Aber eine Sache musst du tun, du musst andocken. Du brauchst diese Verbindung. Du brauchst diese Verbindung, wo dieser Sauerstoff, diese Luft rüberkommt. Die Verbindung, die schenkt er dir durch seinen Geist. In 1. Korinther 15, 45, da habe ich gefunden, dass der erste Mensch, Adam, zu einer lebendigen Seele wurde. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der Jesus wird nicht gerne so oft Geist genannt, aber hier ist er quasi derjenige, der lebendig macht, mittels oder in der Kraft des Geistes. Das braucht jeder von uns, der den Herrn nicht kennt. Aber, und das sage ich auch dazu, wenn du ihn kennst, brauchst du auch seinen Atem. Nicht um Leben zu bekommen, sondern lebendig zu bleiben. Also du hast gerne, dass der Sauerstoff sehr dünn wird. Sollte aber geistlich nicht so sein, wenn wir gut leben und wachsen wollen. Schön ist auch noch in Vers 19. Ich habe gesagt, Maria, sie hatte Glaube, sie war gehorsam und sie hatte Mut. Da heißt es, Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also Maria hat es nicht einfach nur passiv erlebt, sondern sie hat aufgepasst. Die hat geschaut, was wird das wohl sein, was Gott mir gesagt hat und wie wird sich das jetzt erfüllen, also wie wird sich das jetzt praktisch auskleiden. Ja, die Mutter Jesu, sie war wirklich einzigartig in der Weise. Was ist jetzt dann das Resultat, das Fazit, das Ergebnis von dem Ganzen? Wir sehen es bei den Hirten und ist vielleicht auch ein Stück Indikator, ob du wirklich verbunden bist mit dem, der dir Leben gibt. Ob du gut verbunden bist oder ob du vielleicht gar nicht verbunden bist. Da heißt es im Vers 20, das ist auch der letzte Vers, die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Hast du auch die Freude? Hast du die Freude schon erlebt, dass du jetzt ein Kind Gottes bist? Oder als Gläubiger freust du dich mal auf die Zukunft, wenn wir jetzt nicht mehr hier sitzen, sondern dort, wo er Wohnungen bereitet hat für uns. Das ist ein Stück Indikator, wie gut die Verbindung ist. Wenn dich die ganze Freude verlässt und das dauerhaft, ist dann die Verbindung vielleicht nicht richtig? Man muss überprüfen. Ja, diese Verbindung, diese lebendige Verbindung zu unserem Gott wünsche ich euch allen, die ihr zugehört habt. Und ja, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne könnt ihr mich auch ansprechen. Ich kann nur so schließen, wie wir gesungen haben. Preis und Dank sei Gott, Lob sei ihm für seine Gnade. Amen.